Es geht aber jetzt nicht mehr um eine KI, die menschenähnlich oder menschengleich agiert, wie in Ex Machina, sondern es geht hier um einen Laplacian Dämon.
Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen letztlich noch bis tief ins 19. Jahrhundert dachten, wir haben bald alle Fragen der Naturwissenschaft beantwortet. Es hat sich dann im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, als große Luftnummer herausgestellt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Darf ich noch Uwe sagen? Du hast ja deinen Namen geändert.
Ja genau, ich heiße jetzt Jürgen.
Erika.
Du heißt jetzt Erika, Junge. Nein, ich habe den Namen meiner Frau angenommen, also als Doppelnamen, mein alter Nachname und jetzt der Name meiner Frau dazu. Aber Uwe heiße ich ja trotzdem.
Ah, okay.
Meistens, eigentlich.
Dann haben wir das geklärt.
Ja.
Also die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben es gemerkt. Wir haben letztes Mal vor 2 Wochen geschlabbert.
Eine Premiere.
Aber das hat seinen Grund.
Genau, situationsbedingt, auch technisch bedingt.
Ja, und wie gesagt, einer der Gründe ist, Uwe heißt jetzt Uwe. Immer noch Uwe, aber anders. Also Uwe hat geheiratet. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Vielen Dank.
Vom ganzen Team.
Ja, danke. Also von dir und Christian, uns jetzt wieder aus der Ferne zugeschaltet ist. Danke.
Und weil wir uns so freuen, haben wir auch eine ganz tolle Serie mitgebracht.
Sagen wir eine außergewöhnliche.
Und sie bringt uns in Kontakt mit einem alten Bekannten, Alexander Garland, der schon verantwortlich zeichnete für den Film Ex Machina, den wir hier ja auch im Programm haben.
Ja.
Also jetzt an der Stelle Pause machen, nochmal schnell unsere Folge über den Film Ex Machina anhören.
Ja, wir warten so lange.
Und dann hier weitermachen, denn die Serie, über die wir hier sprechen, oder die Miniserie, über die wir hier sprechen, Devs, knüpft in gewisser Weise, kann man sagen, da an. Also sagen wir mal, das Setting ist ein ähnliches.
Es gibt verwandte so Fragestellungen. Ich glaube aber, der zweite Blick lässt einen das doch bezweifeln.
Ja,
ja.
Aber so vom Setting her, also es ist wieder Silicon Valley.
Ja.
Es geht wieder um einen etwas...
Es gibt wieder einen bärtigen Tech-Mogul.
Mysteriösen Tech-Mogul, der so seine eigenen Probleme hat.
Mhm.
Und es geht aber jetzt nicht mehr um eine KI, die menschenähnlich oder menschengleich agiert, wie in Ex Machina, sondern es geht hier um einen Laplacian Dämon.
Ja.
Uwe, möchtest du das mal kurz erklären?
Ich würde mich darüber sehr freuen. Dahinter steckt die Theorie nach Laplace, dass wenn man nur
Wer war jetzt Laplace?
Ein großer Mathematiker.
Im 17. Jahrhundert.
Im 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert, der die Vorstellung hatte, wenn man über alle, heute würden wir sagen Teilchen, die Information hätte, wo sie sind, wann und mit welcher Kraft sie angetrieben werden, in welchen Vektor, welche Richtung, dann könne man über alles Vorhersagen treffen. Dann könne man sagen, wie sich Dinge entwickeln werden, also im Grunde genommen in die Zukunft sehen. Das würde allerdings auch bedeuten, wenn das stimmen würde, dass alles vorherbestimmt sei. Denn diese Vorausberechnung muss ja davon ausgehen, dass auch genau dieser Fall, den ich annehme, eintritt.
Ja.
Das heißt, der Laplace Dämon geht von, wir kennen den Begriff Prädestination, also Bestimmung, also von, sag mal, von
Determinismus.
Also der Laplace Dämon geht von Determinismus aus. Es ist alles vorherbestimmt, das Leben, das Universum läuft auf Schienen.
Also da muss man dazu sagen, so Weltbilder beziehungsweise so Denkmodelle sind ja immer Kinder ihrer Zeit. Und die Zeit, in der Laplace, dieser französische Mathematiker, lebt, ist eine Zeit, in der die Physik und vor allen Dingen eben auf dem Gebiet der Mechanik große Fortschritte macht und mechanische Maschinen und Ideen von Mechanik sind en vogue und in aller Munde. Und so wundert es nicht, dass viele Denker dieser Zeit die Welt eben auch mit einer großen Maschine oder den Menschen mit einer Maschine vergleichen.
Und man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen letztlich noch bis tief ins 19. Jahrhundert dachten, wir haben bald alle Fragen der Naturwissenschaft beantwortet. Es hat sich dann im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts als große Luftnummer herausgestellt. Und trotzdem von den Vorstellungen, die aus der Zeit also noch so durchschwappen, speisen sich immer noch ganz viele Kunst- und Kulturgegenstände wie Filme, Serien, Romane und so auch ein bisschen hier, würde ich sagen.
Weil Devs jetzt diese eigentlich sehr alte Idee eines Laplacischen Dämons, also einer Maschine, die den Zustand und den Ort aller Teilchen im Universum kennt und deshalb präzise Berechnungen darüber anstellen kann, wie sah die Vergangenheit aus und wie sieht vor allen Dingen die Zukunft aus. Also diese Idee eines deterministischen Universums holt sie ein in unsere Zeit und verknüpft sie, und da können wir jetzt streiten, gekonnt oder weniger gekonnt, mit modernen Denkmodellen von unserem Universum, der vor allen Dingen mit Ideen der Quantenmechanik und der Viele-Welten-Theorie.
Ja, und dazu wird außerdem noch ganz viel kulturgeschichtliche Ikonografie und auch vermeintliche Theologie mit eingestrickt. Und jetzt wäre die Frage, ist Ihnen das gelungen?
Ja, ich höre, du bist nicht so der Fan.
Ich bin, sagen wir, ich bin kein Fan. Ich weiß nicht so richtig, ob ich das gut finden soll oder nicht.
Also im Grunde, das sind die Gedanken, die ich mir gemacht habe, stellt Devs im Grunde eine moderne Silicon Valley-Variante in die Welt, ästhetisch hoch ansprechend.
Der Meinung bin ich auch,
durchgestylt bis ins kleinste Detail.
Ja.
Von daher schon sehenswert und beachtenswert. Aber letztendlich konfrontiert es uns mit der Frage, die so alt ist wie die Menschheit vermutlich. Denn schon in den ältesten Kulturen, in den Sagen des antiken Griechenlandes, aber vor allen Dingen auch in der Bibel, sind wir immer wieder mit der Frage konfrontiert, sind unsere Entscheidungen tatsächlich frei oder folgen wir nur einem Plan, der vorherbestimmt ist? Sei es, dass die Götter für uns einen Plan vorgesehen haben, den wir folgen, und das ist ja dann in den griechischen Sagen dann so, je mehr wir versuchen, aus diesem Plan auszubrechen, desto eher führen wir zu seiner Erfüllung. Oder kommen wir zu seiner Erfüllung?
Ja.
Die Bibel stellt sich die Fragen, da ist es eben Gott. Ist unsere Geschichte und sind wir in unseren Entscheidungen frei oder folgen wir einem Plan oder sind wir Ausfüllungsgehilfen eines göttlichen Plans? Und Devs, die Serie Devs, eben mit einem sehr materiellen Weltbild,
ungemein,
sagt, es ist, sind nicht mehr antike Götter, es ist auch nicht ein Gott, ein personaler Gott des Christentums, des Judentums oder des Islams, der uns vorherbestimmt, sondern es ist das Universum, ist vorherbestimmt. Ja. Und wir haben einfach nur noch die Möglichkeit, mit einer Maschine, die so gut funktioniert, dass sie alles vorausberechnen kann, auch eben solide Vorhersagen über die Zukunft zu treffen. Und diese Maschine ist dann praktisch so omnipotent, dass sie im Grunde Gott ist.
Für sich genommen, sagen sie ja auch am Ende, ist diese Maschine allwissend und allmächtig. Und ja, also da ist schon mal eine große Schwierigkeit. Ich will nie behaupten, das muss jetzt technisch, logisch immer total ausgefeilt sein. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit mal über Tenet gesprochen. Das, was da physikalisch passiert, auch eher Bums ist. Aber das ist nicht wichtig dabei, weil die Fragen viel wichtiger sind. So, da müsste man jetzt schon mal, würde ich doch mal sagen, überhaupt die Annahme, dass ein Teil des Systems, die diese Maschine ja nur ist, also materiell gesehen und auch in der Berechnung und so weiter, ist diese Maschine ein ganz kleiner Teil des Universums. Und die Behauptung, also alle Teilchen sind ja beeinflusst wieder von anderen Teilchen und von Feldern und Wellen. Und deshalb kann man dann immer auf alles, alles, alles schließen. Und deshalb kann man ein genaues Bild, also genau diesen laplacischen Dämon, herstellen. Aber interessanterweise widerspricht sich die Serie selber schon in der ersten oder zweiten Folge. Sagt einer der Mitarbeiter dieser Abteilung, da müsstest du einen Computer haben, der so groß ist wie das Universum. Also da ist zum einen die Übertragung, das Universum ist selbst so ein Computer.
Mhm.
Ja. Das ist Pantheismus, so nennt man das, die Vorstellung, dass Gott ist, aber er ist eben nur das Universum. Das heißt, das Universum ist der Körper Gottes und ich bin selbst eben Anteil davon, ein kleiner bewusster Teil dieses göttlichen Universums, das sich eben bewegt. Ich kann deshalb Gott in allem sehen, weil alles Teil dieses göttlichen Universums ist. So, aber das muss noch nicht persönlich sein. Und das ist es ja in dieser Serie auch nicht. Das ist das eine. Das Universum ist im Grunde genommen selbst so ein Computer, der nichts ist als die Summe seiner Informationen über Teilchen und deren Beeinflussung untereinander. Und das andere ist, dass man das jetzt nachbauen kann. Und in dieser Rechensimulation davon haben wir also eine Miniatur dieses pantheistisch-materialistischen Gottes, der in sich aber auch, und das ist, frage ich mich jetzt wirklich, deshalb weiß ich nicht, ob ich es nun mag oder nicht, und ich tendiere zu eher fraglich oder fragwürdig sogar, dass die Information von etwas, das wir dann visualisieren, das Ding an sich ist. Also, seien wir ehrlich, unser großer Medienmogul, der natürlich gemahnen soll an einen Messias, der in seiner Religion, oder sagen wir mal in diesem Fall, es ist ja eine Ideologie, die er da verfolgt, wo er dann auch noch eine Epiphanie hat, er wird noch einsehen, dass das dann doch mehr ist, nämlich Multiversum, da habe ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt, aber dieser Messias ist keiner, denn der bleibt nur bei sich. Mhm. Es geht die ganze Zeit nur darum, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich habe meine Tochter verloren und ich will die wieder haben. Ach so, übrigens, meine Tochter ist tot und ich versuche mir jetzt irgendwie durch diese Vorstellung, das Universum läuft auf Schienen, mich meiner Verantwortung zu entziehen. Ach, und übrigens, meine Tochter ist tot. Ja, danke, danke, ich verstehe. Und dann denkst du und hoffst so ein bisschen, dass er noch ein anderes Motiv hat. Hat er nicht.
Nein. Aber er hält sich vor allen Dingen auch für den Messias.
Ja.
Also den Bringer der Erlösung. Für diese Maschine.
Aber bringt er denn Erlösung? Wem? Sich?
Sich und der weiblichen Hauptdarstellerin.
Genau.
Die zum Schluss in der dürfen wir das spoilern?
Wir können über diese Serie nicht ohne Spoilern sprechen.
Also zum Schluss leben sie in dieser Simulation.
Ja. Die beiden übrigens alleine.
Alleine.
Und der ganze Apparillo, Devs. Und bedenken, das V ist Latein.
Ja, das ist dann der Wortknülle am Ende, dass das V eigentlich ein römisches, lateinisches U ist. Ja. Also ist die Deus. Maschine Deus.
So, und das ist es ja. Eine Maschine, die sich ihrer selbst, also das wird ja mit keinem Moment gesagt, anders als in Ex Machina, wo es darum geht, wenn die Maschine dir suggerieren kann, sie hätte ein Bewusstsein, ist sie dann Mensch oder menschenartig, wird hier an keiner Stelle gesagt, diese Maschine hätte irgendein Verhältnis zu sich selbst. Die simuliert nur die Welt. Und wo du dann an Informationen visualisieren kannst und so weiter zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort.
Ja.
So, dieser Deus ist tot.
Ja, deshalb.
Der ist kein Gegenüber.
Ja, deshalb finde ich diese Serie von daher ein bisschen anders einzuschätzen als du, weil für mich die Schlüsselstelle der Serie ist direkt ganz am Anfang, in der ersten Folge, als dieser russischstämmige Programmierer in das Projekt eingeführt Sergej wird in das Projekt eingeführt und begreift, was er da vor sich hat, muss sich erstmal übergeben, weil er so überwältigt ist von dem, was da passiert und sagt dann zu seiner Vorgesetzten, wenn das stimmt, was ihr hier habt, dann ändert das alles. Und sie sagt, nein, es ändert nichts und das ist genau der Punkt. Ja, und das ist dann das Erschreckende und ich glaube, das ist der Punkt, an dem man dann auch ansetzen kann mit dem Mehrwert, den diese Serie vielleicht bildet. Wenn es tatsächlich so ist, das Universum so wie in einem deterministischen Multiversum leben, wo alles klar ist.
Ja, weil alles irgendwo irgendwann passiert und irgendwie.
Dann ändert es nichts und jede Bestrebungen soziale Verbesserungen herzuführen, gesellschaftliche Entwicklung herbeizuführen, sich wissenschaftlich, sich kulturell zu befassen, sich für den anderen einzusetzen, brechen wir es so runter, sich für den anderen einzusetzen, spielt keine Rolle.
Ja.
Ist belanglos, weil es eh nichts ändert. Und das ist so ein bisschen das Perfide, dass diese Maschine im Grunde nur dafür da ist, aufzuzeigen, dass der Status quo, von dem Menschen profitieren, wie zum Beispiel dieser Silicon Valley-Milliardär, dass sich daran auch nichts zu ändern hat.
Ja.
Und je mehr man sich aufbäumt und je mehr man sich anstrengt, wird nur noch klarer.
Ja.
Wir fahren eher auf der Straßenbahnschiene.
So, und dabei bleibt es dann ja auch. Es ist ein bisschen anders als zuerst. Erst wird ja diese Viele-Welten-Theorie strikt abgelehnt. nur unsere Welt ist die, die zählt und die läuft halt auf Schienen, da kannst du nichts machen. Es gibt nun mal keine andere, zumindest keine, zu der wir ein Verhältnis haben. Dann wird dieses Verhältnis in der Serie durch so einen technischen MacGuffin oder wie das heißt, ja, irgendwie aufgelöst, weil man ein besseres Signal kriegt, wenn man andere Welten mit einberechnet, wie die das jetzt gemacht haben wollen. Das bleibt uns Laien, uns Sterblichen hier unten ja jetzt verborgen.
Ja, aber Uwe, das hast du gerade selber gesagt, ja, das ist ja nicht wichtig.
Das ist auch nicht so wichtig, aber es ist insofern dann wichtig, dass es am Ende dabei hinauskommt, die Aussage ist, da das Gerät funktioniert, ist die Welt so. Es ist so.
Ja.
Und dann sollen wir als Zuschauer sehen, dann auch Lilly ist erlöst, weil sie da kann ihr Leben nochmal leben. Und der dicke Silicon Valley Jesus, der ist Forrest. Auch erlöst, Forrest, weil der kann endlich mit seiner Tochter, ach übrigens, die hat er verloren, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, kann er dann mit der wieder zusammenleben. Und dann siehst du in den letzten Szenen, wie die alles tun, diesen riesigen Apparat nur betreiben, damit zwei Leute, die in gewisser Weise irgendein Erlösermotiv darstellen sollten, ihr Leben nochmal leben können. Und da sagte meine Frau, und nicht zu Unrecht, die Serie ist wie ein Taschenspielertrick.
Ja.
Da wird in 8 Episoden ein riesen Klumpatsch erzählt und aufgebaut und auch mit Motiven vollgestopft. Zum Beispiel der Alte, der diese Geschichten, diese Gedichte erzählt. Also da wird dann irgendwie angespielt, das sei Shakespeare. Ich bin mir da nicht so sicher, weiß ich nicht. Konnte ich nicht, also ich konnte es nicht nachverfolgen. Das war aber nicht uninteressant. Es geht auch um die Frage nach der Angst vor Sterblichkeit natürlich. Und wie er da steht an diesem Eingang zu dieser Brücke, die in diese Maschine führt. Das ist wie Charon am Styx, genau. Weißt du, der die Toten dann fahren lässt. Und der ja am Ende auch sozusagen einen Ausbruch aus diesem System verhindert. Ja, das sind alles schöne Motive. Da hat sich jemand wirklich gute Gedanken gemacht. Aber die Aussage am Ende bleibt, wenn es einen Gott gibt, dann ist er völlig frei von der Theodizee-Frage. Denn es gibt ja alles, auch die guten Ausgänge von jedem Leid. Nur halt woanders. Aber aus seiner Perspektive gibt es das schon. Und du bist halt in dem Multiversen, hast du mal Glück, mal Pech. In dieser Welt spürst du halt nur das Pech, schade, aber woanders ist es super. Ja, ach so, und Gott neigt, wendet sich dir auch nicht zu, weil der ist eigentlich eine große Maschine. Aber irgendwie ist diese Sicherheit ja ganz nett, ne? Ja.
Sei froh, dass wir jetzt hier sind, wo es so einigermaßen erträglich ist. Es könnte
ja,
viel schlimmer sein.
Richtig, richtig, ja. Und ich denke an diesen einen Jungen, der mitarbeitet und um seine, was ich auch schon absurd finde, seine Theorie der vielen Welten zu beweisen, soll er sich auf ein Geländer stellen und wenn er nicht fällt, dann hat er das bewiesen. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja.
Also wenn ich jetzt mich auf ein Fensterbrett stelle und nicht runterfalle, dann gibt es viele Welten oder? Okay, das habe ich nicht begriffen. Und warum sie, also die Frau, die ihm diesen Floh ins Ohr setzt, stell dich da mal aufs Geländer, ihn dann nicht aufgefangen hat, oder warum die ihn überhaupt erst hat da hinstellen lassen, das war, sorry, die ganze Zeit wird davon gesprochen, ja, eigentlich treffen wir keine Entscheidung, wir sind nicht frei. Doch, du hättest ihm den Quatsch nicht erzählen müssen. Du hast dir eingeredet, dass du das tun musst. Das warst du. Diese Serie will einen, also wenn man ganz ehrlich ist, auch noch ein Stück weit von Verantwortung entbinden.
Ja, aber das ist ja der Punkt in einer deterministischen.
Und da frage ich mich jetzt, ist das die Auffassung von Garland? Will der auch vielleicht warnen vor dieser Vorstellung? Aber da kommt keine Warnung für mich raus. Oder glaubt er, das ist dann so?
Ich glaube, du sollst es
sollen als... Sollen wir einfach mal drüber nachdenken?
Ja, du sollst es, wenn schon, als Warnung auffassen.
Ja.
Also mir kommt jetzt nochmal der Gedanke, es ist ja im besten Sinne, wenn wir hier von einer Religion sprechen, oder du hast gesagt, von einer Ideologie mit einem Gott, der eine Maschine ist.
Ja.
Und was wir tun, spielt keine Rolle. Das ist ja im Grunde Religionskritik von Marx...
Ja.
Par excellence.
Ja.
Ja. Also darunter liegt ja auch eben eine Vorstellung von Religion, die die Aufgabe hat, die Massen ruhig zu halten und eben einzusehen, wie in der ersten Folge gesagt, nein, es ändert nichts. Und das ist genau der Punkt.
Marx ist ein guter Punkt. Also auch die Vorherbestimmtheit der Geschichte auf ein klares Ziel hin. Das Sein schafft das Bewusstsein. Also sie sind alle schon in dieser, ich will mal fast sagen Matrix, in diesem Code stehen alle schon drin. Und kommen unterschiedlich vor, ja, aber sind eigentlich ganz klar da drin. Und dann kommt das Bewusstsein, ist sozusagen erst das, was im Nachhinein dazukommt bei den Individuen, bedingt durch diese, wie unser Universum jetzt gerade mal bestimmt ist und statt in einem anderen Universum, wo irgendwas anders gelaufen ist. Ja, also Marx ist ein guter Hinweis, Vergleich, ja.
So, Uwe, machen wir einen Strich drunter.
Ach, müssen wir, es gäbe noch so viel zu sagen. Warum ausgerechnet Jesus zum Beispiel?
Jesus und Marilyn Monroe.
Und Marilyn Monroe.
Ja, es ist Jesus und Porno. ja, das ist, also den Witz machen die ja in der Serie schon selber.
Ja.
Ja.
Wir bauen die größte Maschine der Welt und ihr benutzt sie, um Pornos zu gucken.
Genau.
Ja, gut.
Ja. Also der Sidekick sei am Ende noch gebracht. In einer sonst erstaunlich humorfreien Serie.
Ja, wenig. Aber ich würde trotzdem empfehlen, ruhig mal reinzuschauen. Mich würde immer interessieren, was andere darin vielleicht noch entdecken, was ich
übersehe. Genau. Und jetzt der Hinweis, schaut es euch an.
Ja.
Und sagt uns, was ihr davon haltet. Sagt uns, ob ihr unsere Ansichten teilt oder vielleicht auch nicht. Ihr könnt das tun, zum Beispiel über Instagram popcornpilger-podcast oder auf unserer Facebook-Seite popcornpilger, auf unserer Homepage www.popcornpilger.de. Lasst uns eine Kritik da bei Apple Podcasts, das ist immer gut, ein paar Sterne, oder bei Spotify. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und Uwe, wir hören uns in 14 Tagen.
Ja, bis dahin.
Die Popcorn-Pilger. Ein Podcast des katholischen Bildungswerks. Produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen. Thank you.